CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Was ihr gerade gehört habt, war einer unserer heutigen Gäste, ein chinesischer Staubsaugerroboter. Die hat nämlich Stefan getestet. Wir lassen quasi verschiedene Staubsaugerroboter gegeneinander antreten. Dann haben wir außerdem Tipps für euch für den nächsten Gebrauchkauf und wir zeigen euch, wie ihr Festplatten- und SSD-Ausfälle möglichst erkennt, dass sie kommen, bevor sie eintreten. Mein Name ist Achim Bartschok, wir reden über die CT. Meine Gäste heute:
Stefan Portek,
Lutz Labs,
Hannes Schirulle.
Ja, sehr schön. Das war unser Intro mit dem Chinesisch. Der kann zum Glück aber auch Englisch.
Ja, ich stelle ihn nachher, wenn ich dran bin, auch wieder um.
Genau. Ich würde sagen, über die Roboter reden wir zum Schluss. Wir runden das Bouquet ab.
Nur um die Spannung mal zu lösen. Es klang jetzt gerade so, als müssten die auf Leben und Tod kämpfen, die Staubsauger.
Das bei deinem Haushalt könnte das ja doch was auch sein.
Ja. der hat es nicht geschafft, aber ja.
Ja, er hat sehr gelitten. Ich musste ihn wiederbeleben.
Ja. Ich bin auch sehr gespannt drüber, weil ich glaube, ihr habt ziemlich coole Testparcours auch gemacht. Ich würde aber vorher generell über das Gebraucht-Thema reden, weil Das ist was glaube ich, auch ganz oft von den Lesern immer wieder zu uns kommt, so die Schwierigkeit, wo kaufe ich Gebrauchgeräte, macht das überhaupt Sinn, kann ich dabei wirklich sparen und wie sieht es da auch sowas aus mit Gewährleistung und so weiter. Hannes?
Ja.
Du hast dich damit auseinandergesetzt mit ein paar Kollegen.
Genau, also das ist nicht mein alleiniges Werk. Ich habe das mit Alexander Spier unter anderem gemacht und noch Kollegen von dir aus dem Hardware-Ressort, Christian Hirsch unter anderem und Florian Müßig. Wir haben es halt so aufgeteilt in verschiedene Gerätekategorien. Wir hatten da unter anderem natürlich Smartphones dabei, dann Tablets hat Alex gemacht. Wir hatten PC-Hardware, klassische PC-Hardware drin, Notebooks und noch einen kleinen Artikel über Monitore. Also einfach so Kategorien, wo wir dachten, dass man dazu was sagen könnte. Das heißt nicht, dass die alle unbedingt gleichermaßen empfehlenswert sind zum Gebrauchkauf. Da gibt es große Unterschiede. Ja, erstmal so zur Einführung.
Ja, das wäre auch gleich meine erste Frage. Ja. Ist es denn überhaupt, genau, ihr habt diese 5 Kategorien im Prinzip euch mal angeguckt. Ist das denn überhaupt in allen gleichsam sinnvoll? Also ich habe mir zum Beispiel, als ich das gesehen habe, gedacht, bei Monitoren oder bei Desktop-PCs habe ich noch nie drüber nachgedacht, überhaupt ein Ding zu kaufen. Aber also kann man sagen, bei manchen macht es mehr Sinn, bei anderen weniger?
Ja, klar, ja, natürlich. Also habe ich ja schon angedeutet. Also für uns, die Ansichten sind dann natürlich verschieden, je nach Redakteur. Aber für uns hat es schon Sinn ergeben, da Mobilgeräte halt zu empfehlen. Also bei Smartphones zum Beispiel lässt sich sparen. Und uns ging es halt auch darum, dass es jetzt nicht irgendwelche schrottigen 3-4 Jahre alten Geräte sind und irgendwie es darum geht, so möglichst viel zu sparen, halt irgendwie auf Biegen und Brechen. Sondern es ging vor allem auch darum, dass man halt sehr hochwertige Geräte bekommt und Geräte, bei denen man im Gebrauch vielleicht auch nicht unbedingt viel vermisst im Vergleich zu aktuellen Geräten. Also es geht jetzt nicht um die Mühle irgendwie, die gerade noch so läuft und die man irgendwie seinem Kind vielleicht geben würde oder so. Sondern halt wirklich um edle Hardware, die auch edel war und vielleicht auch noch edel ist, so ein bisschen Premium-Hardware. Also wir haben da zum Beispiel die ganzen Galaxy S-Nachfolger, so, ne? Also S6, S7 ist da unter anderem mit drin als Empfehlung. S6 würde ich jetzt vielleicht ein bisschen in Klammern nehmen, die würde ich nicht mehr voll und ganz empfehlen. Aber zum Beispiel das S7 ist halt ein Gerät, so ein typisches, was man ziemlich easy schießen kann. Zum Beispiel auf Amazon, die verkaufen auch Gebrauchgeräte über Händler oder natürlich eBay, wie immer halt, ne? Kleinanzeigen oder eBay, dieser Klassiker eBay. Und so in die Kategorie ging das so. Das heißt auch, das sind halt keine Geräte, die jetzt unbedingt nur 90 Euro oder so kosten, sondern die haben so alle sich so zwischen 210 und ich sehe jetzt hier, das iPhone sticht natürlich mal wieder raus mit 450 Euro, aber so in dem Bereich halt liegen. Wenn man aber ein Gerät haben möchte, womit man kaum Einschränkungen hat und wirklich alles machen kann, ohne dass es einen irgendwie nach einem halben Jahr nervt, dann muss man halt schon so in diese Preiskategorie gehen. Würde aber normalerweise 600, 700 Euro ausgeben, weil man halt irgendwie zum top ausgestatteten Gerät
greifen würde. Bei Handys geht das, glaube ich, auch ziemlich gut mittlerweile. Ne?
Mittlerweile, also, ja, genau.
Bei jedem neuen Super-Handy-Flagship-Ding, was da jetzt rauskommt, haben wir uns ja auch immer schon gefragt, okay, im Vergleich zum Vorgänger, sanfte Weiterverbesserung, warum soll ich da jetzt wieder 800 Euro für ausgeben? Für
so haben wir ja gerade auf dem MWC gesehen, wir waren ja gerade da in Barcelona und da haben wir auch viel drüber gesprochen, auch unter anderem in den kleinen Uplink-Folgen, dass die Hersteller offensichtlich wirklich Probleme haben, irgendwelche Innovationen noch einzubauen. Also wenn man so ein Gerät, was 1,5 Jahre vielleicht alt ist, was damals eine ganze Menge Geld gekostet hat, in die Hand jetzt nimmt, da vermisst man nichts. Es ist nicht so, dass man wie vor Jahren halt irgendwie zu Freunden kommt und sagt, ja, das nervt und das nervt und das funktioniert jetzt auf einmal wieder nicht. Sondern die Kamera macht irgendwie ordentliche Bilder, die man vorzeigen kann. Das Display ist scharf und hell. Der Akku hält zumindest einen Tag lang, je nachdem, wie man es benutzt natürlich. Also sowas ist halt gegeben. Und
dementsprechend vor allen Dingen, wir reden über Akku, ne? Ja. Habt ihr auch Geräte gekauft wirklich?
Nee, oder also das haben wir diesmal nicht gemacht. Wir hatten ja schon mal eine Strecke im Heft mit Langzeittest, was glaube ich auch
dabei beteiligt.
Mit den liebgewonnenen und hassgewonnenen Geräten. Und da haben wir es dann wirklich untersucht. Bei den Geräten hier jetzt, die wir jetzt vorgestellt haben, die haben wir jetzt nicht nochmal einzeln wirklich in die Hand genommen, sondern das kommt hauptsächlich aus unserer Erfahrung und es ist mehr eine Kaufberatung als jetzt ein Test. Die Dinger waren jetzt nicht nochmal im Labor. Und aus der Erfahrung können wir aber auch sagen, es dauert halt so 2 bis 3 Jahre, dann kann es sein, dass irgendwann so ein Punkt kommt bei den Handys, wo man merkt, oh, jetzt nimmt es aber rapide ab. Aber es ist halt bei der modernen Akkutechnologie nicht mehr so, dass es irgendwie einen Memory-Effekt gibt oder so, ne? Oder man darauf achten muss, wie hat derjenige den Akku behandelt. So. Also im Idealfall würde man den Akku irgendwie immer zwischen 20% und 80% halten. Dann würde der jetzt am längsten halten, die modernen Akkus. Aber das ist gar nicht unbedingt nötig. Also 2 Jahre locker, 3 Jahre bei den meisten Handys auch noch, da merkt man noch nichts. Dann, wenn man noch ein älteres Gerät kauft, dann kann es mal sein, dass man schon feststellt, okay, der Akku hält nicht mehr das, was er am Anfang versprochen hat. Aber das weiß man halt vom Kauf nicht.
Aber Entschuldigung, du moderierst das.
Nein, alles gut. Das, ich finde es schön. Ich merke, ich habe bei allen 3 Themen gedacht, das wird heute sehr spannend, weil ihr alle, ich glaube, weil bei allen Themen ist so, habt ihr selber so Erfahrungen mitgemacht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es heute gut durcheinander geht, aber ich finde das immer eigentlich ganz gut, wenn. Aber was ich sagen wollte nochmal, weil du hast es jetzt so nebenbei gesagt, aber ich glaube, das ist genau jetzt deswegen auch so ein gerade so ein Sweet Spot oder so ein spannender Punkt, auf diesen Gebrauchkauf auch zu achten, weil die Hersteller immer noch den Druck haben, jedes Jahr möglichst was Neues rauszuhauen. Es ist immer noch so dieser Zyklus immer noch so stark drin bei den Smartphones. Aber die Veränderung ist nicht mehr so stark wie noch vor 4, 5 Jahren. Und das heißt, der Hersteller hat einen riesen Druck, jetzt irgendwas Neues zu machen. Die alten Geräte werden schnell billiger, aber der Unterschied ist gar nicht mehr so groß. Und damit kann man halt echt gut sparen, weil vor 2, 3 Jahren oder vor 5, 6 Jahren war es noch so, wenn du ein 1 Jahr, 2 Jahre altes Gerät hattest, dann war der Unterschied auch noch richtig groß und hast gedacht, willst du wirklich kaufen? Und deswegen finde ich es jetzt gerade noch so spannend, weil bei Fernsehern oder so, da sind dann der Preisverfall auch gar nicht mehr so hoch wie bei den Smartphones, aber da ist es ja noch so. Ja. Du kriegst ja so ein S-Seriengerät oder Note zum Teil dann wirklich deutlich günstiger schon, obwohl der Unterschied gar nicht mehr so groß ist.
Wobei es bei Fernsehen auch relativ gut klappt.
Ah, okay.
Also jetzt gerade, wo jetzt hier halt mit der HDR relativ viel im Umbruch ist, ist es schon so, dass die Geräte, die jetzt halt nicht irgendwie HDR 10, HDR Plus, HDR schlag mich tot fähig sind, dass die Kunden haben dieses Buzzword jetzt so eingetrichtert gekriegt, dass sie glauben, man braucht das und
dann werden die Alten
teilweise doch deutlich
voran. Das ist jetzt günstige 3D-Fernseher.
Es gibt fast gar keine 3D-Fernseher mehr, was ja wirklich viele Leute massiv ärgert. Und gibt es im Moment.
Ich kenne keinen einzigen.
Doch, ich kenne tatsächlich Leute, die 3D immer noch geil finden. ich nicht.
Der ist ja auch im Kino
oder was anderes. Okay. Ich wollte dir zustimmen, ne? Also bei den Handys ist es, kann ich es jetzt wirklich aus eigener Erfahrung tatsächlich sagen, weil mir mein geliebtes 5X neulich gestorben ist. Vor einem halben, dreiviertel Jahr.
Das Nexus.
Genau, das Nexus 5X. Und ich habe halt relativ lange dann, über ein halbes Jahr lang, das Redaktionspixel der ersten Generation benutzt. Und wollte es aber auch nicht kaufen, weil ich wusste, es kommt halt jetzt bald ein Nachfolger. Und ich habe jetzt das 2er-Pixel und ich meine, mit was würde es im Moment gehandelt, das 1er-Pixel, irgendwie 300 und ein paar zerquetschte?
350 Euro, nachdem es halt wirklich jahrelang oder ziemlich lange auf jeden Fall, monatelang nicht im Preis gefallen ist. Also solange es im Neukauf gab, ist es ja nie gefallen.
Ja. So, und dann muss ich jetzt wirklich sagen, dann liegen hier zwischen diesen beiden Geräten knapp 600 Euro Preisunterschied. Und ganz ehrlich, mir wäre es scheißegal im Alltag. Ich merke zwischen diesen Telefonen in 99,9% der Fälle keinen Unterschied.
Nee, genau. Ne?
Und also, beide von Google, beide ein aktuelles Android.
Also, wobei man jetzt, also ich, bevor wir jetzt das total lobhymnen und die Geräte alle gleich machen, also erstmal ist es so, du, selbst wahrscheinlich, wenn man jeden zweiten Redakteur fragt hier, dann wüsste er nicht, was der Unterschied zwischen einem S8 und S9 ist oder einem iPhone 7 und einem iPhone 6S oder sowas. Würde ich mal behaupten. Also ich muss auch immer mal eine Runde nachdenken. Beziehungsweise man sieht es den Dingern auch nicht mehr an. Bei den iPhones ist es ziemlich unproblematisch. Das Problem bei den iPhones ist halt, dass sie scheiß teuer sind. Ne? Also für ein iPhone 7 Das ist jetzt über ein Jahr alt, kostet halt immer noch 450 Euro, das ist eine ganze Menge Geld. Während man einen S8 kriegst du für 350, das ist jetzt hier nicht drin. Aber es ist halt bei den Androids geht halt der Preis einfach schneller runter, beziehungsweise die sind von Anfang an halt ein ganzes Stück preiswerter. Der Vorteil von den iPhones ist, dass da halt trotzdem eine aktuelle iOS-Version drauf ist. iPhone kaufst du dir und musst dir keine Gedanken um Updates machen. Ne? Das ist immer das Neueste drauf. Wenn mal irgendwie wieder eine Sicherheitslücke ist oder ein geiles Feature, kannst du 3 bis 4 Jahre lang sicher sein, dass du es halt auch noch geliefert bekommst, kostenlos.
Vor allem ist es auch vorhersehbar, weil Apple halt wirklich so einen Track-Record hat, dass es,
genau.
Ich glaube, drei sind es drei
Jahre. Ich glaube, sie sichern 3 Jahre zu, ja. Aber es gibt auch Geräte, die 4, 4,5 Jahre unterstützen.
Das weißt du halt. Und bei Android weißt du es ja überhaupt nicht.
Genau, bei Android.
Kommt auf den Hersteller an.
Bei Android ist das Problem halt, jetzt mal die Pixel und die Nexus ausgeklammert von Google. Das ist zwar technisch, also in so einem S7, da werden wir alle sehr, sehr wenig dran vermissen, wenn wir so ein Gerät jetzt im Alltag benutzen würden. Aber es ist eine veraltete Android-Version drauf. Und da tut es unter Umständen halt schon weh. Jetzt bei den letzten Android-Versionen, du kennst dich besser aus, Stefan, aber da kamen jetzt nicht mehr so viele Features, die vielleicht so die große Masse an Nutzern irgendwie vermisst.
Wahrscheinlich nicht, hat sich unter der Haube viel getan, aber ob das jetzt dann wirklich Sachen sind, wo ich sage, das fehlt mir jetzt Endanwender, das weiß ich nicht so genau. Mhm. Das wird in der Zukunft wieder spannend, ne? weil der Update-Mechanismus mit Android 8 ja komplett umgekrempelt wurde und mit ein bisschen Glück kriegt das S9 halt jetzt rattenschnell sofort Updates und andere Telefone eben nicht, aber da muss Samsung auch erstmal abliefern. Ne?
Problematisch wird es halt, wenn es eine Sicherheitslücke gibt. Ne? Ja. Du weißt halt nie, ob die Hersteller noch was liefern. Und das ist halt so einer der wenigen Knackpunkte, die ich nennen muss bei den Smartphones, wo es dann ein bisschen wehtut, wenn man halt ein älteres Gerät kauft, weil man nicht weiß, ob man ein Update bekommt. Und selbst wenn man eins bekommt, also zum Beispiel der S-Serie, die wird ja noch ganz gut beliefert, zwar mit Updates von Samsung, aber das dauert manchmal ein ganzes Jahr, bis dann die Android-Version rauskommt. Und da ist dann schon wiederum die nächste Android-Version draußen, während halt das aktuelle Flaggschiff sie schon lange hat. Das ist so einer der wenigen Haken einfach mal.
Okay, und ich verbiete jetzt in Uplink, dass wir noch darüber reden, bis Android, dass Google es endlich gelöst hat.
Ich finde, man muss da immer wieder drauf prügeln.
Ich bin so frustriert, jedes Mal.
Ja. Kauft ihr auch einfach jedes Jahr ein Pixel.
Ja, ne, und das ist, also ich habe das Problem zum Beispiel, ich habe jetzt ein Handy, das halt nicht so, wo es halt auch nicht so Updates gab, haben wir gedacht, naja, dann mache ich mal ein Custom ROM drauf, das funktioniert auch alles gut. Ne? Und dann steht halt im Forum vor ein paar Monaten, schreibt der eine Entwickler, der das vorangetrieben hat, oh, ich habe jetzt ein neues Handy gekauft, ich kann leider nicht mehr weiterentwickeln. Ja, dann ist es halt auch, bringt's halt auch nichts mehr. Scheiße, so, ne? Kann ich, klar, kann ich selber machen, aber naja, kann ich vielleicht auch nicht.
Ja, und das nervt richtig rein bei Android. Ja. Also,
aber es gibt noch, nur um es kurz zu machen, also um die Smartphones auch vielleicht mal abzuschließen, es gibt halt noch so kleine, ne, Geheimtipps sind es nicht, sonst würde ich es nämlich jetzt nicht nennen, aber es gibt so Tipps, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel das Motorola Moto Z, das war so ein hauchdünnes Gerät, was einfach vom Design auch geil ist. Das kostet 250 Euro in einem sehr guten Zustand. Das LG G5 zum Beispiel ist halt auch so ein Ding, was man nicht vielleicht direkt halt, was einem einfällt, kostet auch 250, ist ein super Teil auch noch. Und sowas Witziges wie das BlackBerry Priv, das hatte so eine ausziehbare Tastatur. Wahrscheinlich das letzte High-End-Hardware-Tastatur-Handy, was es jemals geben wird. Kriegt man halt auch für knapp über 200 Euro und wer halt so eine Tastatur haben will, es soll ja solche Leute immer noch geben, die da gerne drauf tippen, die freuen sich über sowas, vor allem dann für den Preis.
Mhm. Zumal ja auch Android draufläuft, das ist ja nicht...
Genau, es ist Android, genau. Das ist nicht leider so ein veraltetes Android, nämlich in Version 6, aber es ist ein Android, ja.
Aber, ne, also nicht BlackBerry.
Nee, genau, also wie hieß die letzte Version, BBOS oder so?
Ja, und dann Version 10, glaube ich.
Ja, so. Genau, also das ist sowas sollte man auch nicht mehr kaufen. Wollen wir noch kurz die anderen Kategorien?
Ja, also ich vermute jetzt mal, bei den Tablets werden es ja ähnliche Sachen sein. Da wird's wieder.
Nein, also da ist es nicht ganz so wichtig, weil du halt, also wenn mit so einem Tablet, dann musst du halt, beim Tablet lohnt es sich davor zu überlegen, was ich wirklich damit machen will. Bei so einem Smartphone, glaube ich, wenn man mal so ein Smartphone hat, dann kann es gut sein, dass man immer mehr irgendwie ausprobiert und immer mehr Szenarien. Dann guckst du doch ein Video oder dann fängst du doch an, vielleicht mal längere Notizen zu schreiben oder was auch immer halt damit machst. Also irgendwann ist es, glaube ich, benutzt es einfach für alles fast. Beim Tablet sollte man wirklich überlegen, kann es auch sein, dass ich einfach nur abends im Bett 20 Minuten lang noch die letzte Folge meiner Lieblingsserie gucken will, so, ne? Dann brauchst du halt kein iPad oder einen Samsung Galaxy Tab S oder so, was wir hier drin haben für 200 Euro, sondern dann wäre zum Beispiel ein Amazon Fire HDX irgendwie die richtige Wahl. Das ist sehr eingeschränkt, was du damit machen kannst, aber um Videos zu gucken, reicht das locker, ne? Und ansonsten, ja, sind die sind die Tipps halt ähnlich. Also Apple iPad 2 zum Beispiel, R2, nicht iPad 2.
Das wäre ein bisschen sehr alt.
Ja, genau. Das ist halt ein guter Tipp, das Gerät ist nicht mehr im Handel, kostet so 220 Euro mit wenig Speicher. Aber kann halt genauso viel wie das aktuelle iPad, was ja nur noch iPad heißt, kostet halt eine ganze Menge weniger. Und alle anderen Tipps stehen dann auch drin, die hat Alex dann reingeschrieben. Speicher müsste man zum Beispiel auch überlegen, will ich zum Beispiel überhaupt da Videos oder Fotos drauf speichern oder kann es auch sein wirklich, dass ich nur Videos streame, ne? Dann reichen mir 16 GB, von denen ich sonst absolut abraten würde, weil man nichts mitmachen kann, wirklich gar nichts. Aber wenn es nur dafür da ist, so, dann kann man da halt nochmal eine ganze Menge sparen. Genau. Wollen wir noch über die anderen Sachen reden oder wollen wir einfach auf
Safety reisen? Eine Frage hätte ich noch. Und eine Anmerkung. Aus alten Monitortagen, bei Monitoren kann es sich auch richtig lohnen. Nicht bei den Brot- und Butterdingern für 119,95 Euro, da nicht. So. Aber wer halt wirklich irgendwie so ein bisschen in Richtung Bildbearbeitung will oder Videoschnitt, Publishing, irgendwas, sich irgendwie einen gebrauchten NEC oder einen gebrauchten ISO zu kaufen, kann sich richtig lohnen. Und da sind die Innovationen jetzt ja auch nicht so hoch.
Nee, genau.
Also da fährst du mit einem 2 Jahre alten Monitor eigentlich auch ziemlich gut. Da muss es nicht das Top-Modell sein.
Wegen Farbtreue und sowas meinst du eben auch, ne?
Auch, aber also der Farbraum ist ja jetzt irgendwie nicht wesentlich größer geworden, HDR und den ganzen Kram, das spielt am Desktop ja alles noch keine Rolle. Und ein guter Color Graphics von ISO, der sonst irgendwie weit über 1000 Euro kostet, der ist auch nach 2 Jahren noch gut. Also besser als alles andere, was du sonst in der 400 Euro Preisklasse kaufen kannst.
Ist der dann auch nach 4 Jahren noch gut?
Schätzungsweise schon.
Bedenken, also ich würde jetzt keinen nehmen, das ja irgendwann noch. Ne?
Ich würde jetzt keinen nehmen, der so alt ist, dass er noch irgendwie CCFL-Backlight hat, irgendwie so ein 8-9 Jahre altes Ding, das dann vielleicht lieber nicht. Aber wenn die LED-Backlight haben, dann kalibrierst du den einmal durch und dann.
Also Ulrike Kummern hat ja den Artikel geschrieben und ich kann ja ganz
kurz. Die hat hoffentlich das Gleiche gesagt. Ne?
Genau, die hat das Gleiche gesagt. Also es ist so ein bisschen wie bei, nicht wie bei PC-Hardware, das ist es nicht. Aber bei Monitoren ist es so, du kriegst ja einen Full-HD-Monitor mit IPS-Panel sogar meistens. Für, weiß nicht, 150 Euro oder so, ein 24 Zoller, kannst du in den Mediamarkt oder Saturn oder wo auch immer hingehen und dir das beste Teil holen, wenn du irgendwie was zum Schreiben brauchst oder so. Ja. Und wenn es dann halt ein bisschen spezieller wird zur Grafikbearbeitung oder auch diese speziellen, sehr breiten Gaming-Monitore zum Beispiel und sowas, da lohnt es sich dann halt mal reinzugucken und zu schauen, ob es nicht vielleicht was Gebrauchtes gibt. Das große Problem ist dabei, dass diese Bezeichnungen der Monitore sowas von absolut unmöglich sind.
Ja.
Also es gibt hier zum Beispiel den Dell Ultrasharp UP2718Q.
Bei Dell geht's noch, dann guckst du mal bei Acer an.
Und dann gibt's halt noch irgendwie Zusätze mit P und U und so weiter und dann wunderst du dich, dass du irgendwie der eine 400 Euro weniger kostet. Du musst echt auf die winzigsten Details gucken. Am besten nochmal irgendwie nachgoogeln oder bei uns im Heft reingucken, was das jetzt genau war und welches Panel und so weiter. Aber wenn du halt was Spezielles suchst, die Dinger sind natürlich nicht so schick irgendwie wie die neuen, nicht so flach oder so, haben vielleicht auch kein HDMI 2.0 immer oder so. Aber wenn man darauf verzichten kann, kann man einen Haufen Kohle sparen.
Ne? Darf ich? bei Festplatten hätte ich ehrlich gesagt Schiss. Also zumindest bei SSDs, weil die ja, also das ist so die mehr, die ich halt noch kenne, die kündigen ihren Tod auch nicht so richtig an vorher. Ich hätte irgendwie total Bammel, mir eine gebrauchte SSD zu kaufen und in einer Woche geht die ohne Vorwarnung kaputt. Oder
ist das noch ein Ding? Oder? Stefan will gerade eine Überleitung machen.
Stefan macht gerade eine Überleitung, ja.
nee, das war jetzt eine ernst gemeinte Frage, weil ich weiß, dass Lutz gesagt für was für ein Thema ist Lutz hier?
Ja, genau, für SSDs und wie lange halten die eigentlich?
Also. Okay, gut. Nee, das war jetzt eigentlich. Ja, hau raus.
Nutzt erzählst.
Gut gemacht. Ja, das Thema, gut.
Das war wirklich toll.
Also, gebraucht würde ich eine SSD oder auch eine Festplatte eigentlich eher nicht kaufen.
Okay.
Einfach, weil du weißt nicht, wie sie behandelt wurde. Bei SSDs wissen wir inzwischen, die nutzen sich ab, die nutzen sich aber nicht so schlimm ab, wie man immer befürchtet hat. Die halten also hunderte von Petabytes wahrscheinlich.
Okay.
Terabytes, nicht hunderte von Petabytes. Dennoch weißt du natürlich nie, wie die irgendwie benutzt worden sind. Also, du kannst eine SSD kaufen und vor allem, wenn sie irgendwie, was weiß ich, gebraucht über eBay kaufst oder so, kannst du ja nicht vorher reingucken. Du kannst dir die Smart-Werte ja nicht angucken. Mhm. Kritisch. Noch kritischer ist es mit Festplatten. Weil die sind vielleicht von dem Vorbesitzer auch schon mal auf den Boden gefallen oder sonst irgendwas. Also wirklich auch mechanisch vielleicht beschädigt, dass sie so noch so ein bisschen laufen oder haben hunderte von defekten Sektoren. Da würde ich also ernst davon abraten. Also keine gebrauchten Festplatten und auch eher weniger gebrauchte SSDs.
Okay.
dann lieber mal abwarten, wenn man wirklich was Günstiges schießen will, ob man nicht irgendwo in irgendeinem Deal-Portal irgendwo ein Angebot findet für irgendeine billige SanDisk oder sonst irgendwas.
Mhm. Na gut, schade eigentlich, ne? Weil bei SSDs lohnt sich's noch, weil die ja immer noch relativ teuer sind. Also ich habe jetzt auch so ein Mischkonsum bei mir, dass ich halt irgendwie das Betriebssystem auf einer 500 Gig oder Terabyte SSD habe und habe dann halt noch die 5 Terabyte Platte als reine Datenhalde nebenan liegen. Und ich hätte gerne einfach auch eine große SSD, aber die sind halt echt, irgendwie gibt es da dann so einen Peak. Also die Preise gehen ja dann exponentiell irgendwann durch die Decke.
So eine 4 Terabyte SSD kostet ja so mal mindestens irgendwie 1.400 €.
Eben.
Und ich glaube, wer sich so ein Ding auch mal geleistet hat, der wird die auch nur aus vielleicht ganz komischen Gründen wieder verkaufen wollen.
Wäre nämlich auch mein nächster Punkt. Ich glaube halt, so ein Monitor, wenn du dir einen neuen Monitor kaufst oder ein neues Handy kaufst, dann verkaufst du dann ein altes Handy. Bei mir ist, also wenn ich eine SSD, eine neue kaufe, eine neue Festplatte, dann bleibt die alte erstmal da, weil den Platz brauche ich ja trotzdem auch noch. So, ne? Also also da ist bei mir gar nicht so dieser Impuls. Oder ich nehme es als irgendwie Backup, wahrscheinlich ist das auch gar nicht so gut, irgendwie als Foto-Backup in die Tasche. Nee, ist auch nicht so gut, ne?
Das hält schon ein bisschen, aber nicht so lange.
Ja,
als Langzeit.
Gut zu wissen. Ja, stimmt. Ich habe ehrlich gesagt auch 4 Festplatten in der Schreibtischschublade liegen, ja.
Wenn du eine große SSD irgendwo, ja, wer verkauft nach einem halben Jahr oder nach einem Vierteljahr schon so eine große SSD?
Ja, also ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, wie gesagt, 500 Gig nur als Systemfestplatte und ein Terabyte wäre schon ganz geil. Und ich kann mir vorstellen, es gibt da irgendwelche Freaks, gibt es immer, die sagen, hey, Terabyte ist mir jetzt zu klein, ich kaufe mir jetzt eine 2er oder eine 4er.
Also ich glaube, diese Freaks gibt es nur sehr selten.
Okay, gut.
Schade. Okay.
Jetzt also wenn irgendjemand eine günstige, ich nehme sie.
Schreibt uns an uplink@ct.de oder gleich an Stefan und gebt Bescheid. Wir haben jetzt fast schon zu Lutz' Thema übergeleitet. Ich habe zwar noch ein paar Fragen, aber die spare ich mir jetzt. Trotzdem würde ich eine.
Steht auch alles im Heft.
Steht eh alles im Heft auch. Trotzdem würde ich noch mal einmal kurz so ein bisschen so einen Reality-Check mit euch gerne machen wollen, bevor wir dann noch mal richtig in dein Thema einsteigen, Lutz. Wie denn eure Erfahrungen damit sind? Weil es ist ja schon immer auch, also man hört schon immer, es gibt auch irgendwie schlechte Erfahrungen. Wollte ich euch fragen, kauft ihr selber gebraucht auch? Bei Hannes weiß ich's, dass du auch öfters mal ein Smartphone oder so.
Ja, wie blöd, eine Zeit lang, ja.
Und wie sind eure Erfahrungen da so? Also habt ihr da auch schon mal richtig Pech gehabt oder hat das eigentlich immer gut geklappt und woran lag es vielleicht, wenn es nicht gut geklappt hat? Das sind ja vielleicht auch gute Tipps.
Also ich habe das seit bestimmt 10 Jahren oder so mache ich das. Ne? Ich habe halt immer gebraucht gekauft und wieder verkauft dann, weil ich auch einfach geil immer auf ein anderes Gerät war. Auch bei Computer-Hardware und bei Smartphones und so auch. Und so richtig in die Nesseln gesetzt habe ich mich, glaube ich, nur einmal. Also dieser klassische Fall halt, Geld überwiesen und nichts ist gekommen mit Anzeige und so weiter. Das ist mir einmal passiert, aber das ist halt ein Fall von bestimmt 500 Käufen oder so war es so.
Oh mein
oder,
Gott.
Oder 500 Käufen und Verkäufen, sagen wir es mal so. Das ist schon so zusammengekommen. Also ich habe noch früher in Berlin, da gab es noch eine Zeitschrift, die zweite Hand, die wurde irgendwann mal aufgekauft. Da bin ich noch irgendwie durch die Stadt getingelt und so und habe irgendwie Sachen gekauft. Aber sonst, also man muss halt irgendwann, wenn man ein richtiges Schnäppchen schießen möchte, muss man so ein Gespür halt entwickeln. Irgendwie wie die Leute schreiben, irgendwie, worauf sie schon hinweisen, worauf sie nicht hinweisen, ob sie dir antworten und wie sie dir antworten. Und dann muss man halt so ein bisschen abschätzen, irgendwie, wie riskant man das Ganze ablaufen lassen möchte. Also mittlerweile würde ich auch vieles nicht mehr machen, was ich früher gemacht habe, weil ich einfach, dann gebe ich lieber 20-30 € mehr aus und habe dann keinen Ärger halt. Ne?
Hast du denn von privat meistens gekauft? Ja, oder
meistens
hast du
von privat gekauft.
Also nicht vom Händler. Also nee. Von Händler gibt es auch kaum Erfahrung. Hat jemand von euch schon mal vom Händler
irgendwas gekauft? Naja, also über eBay ne? Und über Amazon mittlerweile. Aber früher gab es das halt noch gar nicht, sondern es war halt noch diese typische Privatplattform einfach. Da bin ich auch manchmal irgendwo hingefahren und habe das abgeholt oder so. Und einmal ist mir noch, genau, das fällt mir gerade ein, das ist schon echt ewig her, eine GeForce, was war das, GeForce 3 oder so gab es da noch? Da gab es nur so 3 Versionen von und da hatte ich mal eine irgendwo abgeholt und die ist mir dann nach 3 Tagen oder so abgeraucht. Und da bin ich mir nicht sicher, ob der, also eigentlich konnte es der Verkäufer nicht wissen, aber irgendwie war das merkwürdig, weil es war halt wirklich so ganz kurz danach, die lief 3 Tage und dann war sie weg irgendwie, als hätte die nochmal, als wäre die schon mal kaputt gegangen und hätte die nochmal in den Backofen gesteckt oder sowas. Also, ja. Ist aber auch schon ewig her. Also man muss halt einfach, das habe ich auch in dem Artikel geschrieben, man muss am Anfang erstmal überlegen, Wie wichtig ist es mir, dass ich jetzt das knallharte Schnäppchen schieße und wie wichtig ist es mir, dass ich einfach keinen Ärger habe und mich nicht damit beschäftigen möchte und irgendwo dazwischen, das ist so ein bisschen wie bei Finanzprodukten oder so, muss man es halt einfach abschätzen, wo liege ich da und wie riskant möchte ich das machen und welche Händler wähle ich dann entsprechend aus, da habe ich auch was zu geschrieben und ja, also weiß nicht, kaufe ich das trotzdem, obwohl mir der Typ halt irgendwie auf Englisch antwortet oder so, ist dann vielleicht nicht so eine gute Idee.
Lutz, bei dir?
Ich glaube, ich habe einmal einen gebrauchten Monitor gekauft für den Rechner von meinem Sohn und so bis jetzt, glaube ich, war es das. Läuft immer noch, ja. Gut. Das war ja auch von einem Kollegen, von daher.
Ah, ja, gut, vertrauenswürdig. Ja, wohl weiß.
Ich habe, ich bin genau die andere Seite. Ich verkaufe ganz viel. Ich habe das, als ich hier bei den Handys wirklich noch was getan habe, mir eigentlich jedes Jahr das aktuelle Google Dingsbums Developer Phone geholt und das vorherige Modell dann immer sofort verscheuert. Gab auch in der Redaktion, musste ja nur einmal eine Mail rumschreiben und nach 10 Sekunden ist das Ding verkauft. Und das war irgendwie auch ein gutes Schnäppchen, weil die relativ wertstabil sind. Also es geht tatsächlich auch andersrum. Jedes Jahr neu kaufen und dann auf eBay verscheuern, dann hat man auch irgendwie für einen kleinen Betrag immer ein aktuelles Gerät.
Ich habe es manchmal geschafft, die ohne Verlust halt dann mir ein neues, also eine Generation mehr, also eine Generation weiter zu kaufen und das andere zu verkaufen.
Ja. Nicht schlecht.
Nicht an Kollegen.
Ich habe wenig Gebrauch gekauft, aber immer dann, wenn ich es gemacht habe, auch eher mein Smartphone oder so, war das eigentlich okay. Ich habe
was eins mal von mir gekauft.
Ja,
gut,
das war gut. Da hatte ich dann irgendwann mal den Akku auch ausgetauscht, aber also ich bin dann auch eher jemand, der versucht, nochmal einen Akku selber auszutauschen, als es dann irgendwie wegzuschmeißen oder so. Und ich habe jetzt auch einmal bei, ich glaube, heißt das As Good As New? Oder also auf so einer Plattform mal gekauft. Jetzt nicht für mich, sondern für meine Mutter. Grüße, ein iPhone und das hat auch gut geklappt. Da hatte ich halt auch so das Gefühl, da will ich mich jetzt nicht zu sehr mit einem Privatperson dann irgendwie auseinandersetzen müssen, sondern so über so eine Plattform und das war ich auch sehr seriös und hat funktioniert und dann, glaube ich, hat mehr gekostet, als wenn ich es bei eBay geschossen hätte, aber war trotzdem immer noch günstig und das war genau, was du gesagt hast, ne? Ein älteres iPhone, wenig Probleme, immer noch halbwegs aktuell oder immer noch aktuelle Software zu dem Zeitpunkt. Und genau. So. Achso, nein, stopp. Ha! Ich wollte euch nämlich auch noch fragen. Ich wollte nämlich euch da draußen auch noch fragen, ob ihr irgendwie Erfahrungen gemacht habt, weil ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Geschichten. Also wenn ihr auch eine habt, uplink@ct.de oder schreibt uns auf Twitter, YouTube, Heise Online, CT. Wenn ihr uns auf Heise oder auf der CT-Seite schreibt, dann seid bitte nett zueinander und zu uns, weil in letzter Zeit habe ich auch immer mal wieder nicht so einen schönen Kommentar gelesen. Bleibt immer bitte sachlich, aber wir würden gern eure Geschichten auch hören.
Vielleicht guckt auch gerade der zu, der mir damals die GeForce 3 verkauft hat.
Das könnte sein.
Wir müssen noch mal reden.
Sehr gut. So, jetzt Lutz noch einmal. Wir wissen jetzt schon, du kennst dich mit Festplatten und SSDs aus. Und ein Thema, das nämlich ist, wenn man schon eine ältere Festplatte oder ältere SSD hat, ist, kann ich irgendwie abschätzen, wann die den Geist aufgibt. Die haben ja eigentlich schon eine gewisse Lebenserwartung, so eine gewisse Garantie für eine Laufzeit und da kann man einiges machen, damit das man nicht erst merkt, wenn sie kaputt ist. Richtig?
Vielleicht.
Vielleicht. Das ist die CT-Antwort. Ja, erzähl mal.
Nein, es gibt eine etwas ältere Google-Statistik. Die haben ja nun auch ausreichend Festplatten im Einsatz und die können anhand der Smart-Werte, jede Festplatte, jede SSD kann halt Informationen über ihren Gesundheitszustand nach draußen geben, wenn man sie fragt. Eben über Smart.
Das ist so ein Standard.
Das ist ein Standard. Ist
irgendeine Abkürzung
das ist ein für quasi irgendwas? Standard. Ja, Self-Monitoring and irgendwas Analysis.
Analysis and Reporting Technology.
Danke.
Steht im Heft zumindest.
Woher kommen denn die Daten? Also werden die wirklich per Sensor ausgelesen oder gucke ich einfach nur, wie alt bin ich?
Die speichern eine ganze Menge. Mhm. Sensoren gibt es für Temperaturen. Was sind das noch für Sensoren da drin? Wenige. Also ansonsten merken sie sich vielleicht irgendwie, lief der Motor schlecht an oder schwer an bei einer Festplatte? Hatten die Köpfe schon mal irgendwelche Positionierungsprobleme? Ne? Also jeder weiß ja vielleicht hier Festplatte, da ist so ein Kopf drin und wenn er mal nicht so gleich an die richtige Stelle gekommen ist, das merken sie sich, die merken sie die Betriebsstunden, wie oft sie eingeschaltet wurden.
Lesefehler häufig.
Wie oft sie schon Lesefehler hatten, wie oft sie schon irgendwelche Reservesektoren benutzen müssten. Das gibt es ja auch. Also es gibt jede Festplatte, jede SSD hat Reservesektoren. Und das ist auch normalerweise vollkommen unkritisch. Da sind halt immer irgendwelche Defekten dazwischen. Dann gibt es halt welche aus dem Reservebereich. Und wenn man sich diese Werte anguckt, um jetzt am Anfang zurückzukommen, kann man daraus etwa 2/3 aller Festplattenausfälle vorhersagen, sagt Google.
Schon eine hohe Quote,
das ist schon eine ganze Menge.
Das heißt, Google hat sich quasi, also die Serverfarmen wahrscheinlich von denen, genau, die gucken sich an, wann ist die ausgefallen und was hat Smart mir eigentlich vorher gesagt? Und dann, genau, guckt man sich gemeinsam und sagt, oh, da, das hätte man schon sehen können.
Richtig. Das ist bei Festplatten natürlich einfacher, weil du eben diese Geschichten hast, Motor läuft nicht richtig an. Also diese, wirklich diese mechanischen Probleme einfach. Die hast du bei SSDs ja natürlich nicht. Ne? Mhm. Bei SSDs hast du die normale Abnutzung. Mhm. Und deswegen ist es bei SSDs, weil die normale Abnutzung halt so gering ist, dass sie im Alltag kaum auffällt. Also kaum einer von uns oder auch von den Lesern wird jetzt es jemals schaffen, so eine SSD kaputt zu schreiben. Wir haben ja selbst bei unserem Langzeittest bei einer SSD ein Jahr gebraucht, wo wir permanent draufgeschrieben haben.
Also das heißt nicht so ein Standard Setting irgendwie jeden Tag ein bisschen Streaming und da irgendwie draufschieben irgendwas, sondern wirklich kontinuierlich schreiben, schreiben, schreiben.
Und wenn sie 10-mal vollgeschrieben war, haben wir einmal geprüft, mit Lesen natürlich, ob das alles richtig war, und wenn nicht, dann ist die Platte halt, hat sie sich gemeldet und hat gesagt, hier ist irgendwas.
Okay. Und dann trotzdem ein Jahr.
Und dann trotzdem ein Jahr. Das war eine Samsung SSD, muss man dazu sagen.
Krass.
Das ist schon krass. Die hat irgendwie, ich glaube, 9,7 Petabyte hat sie dann wirklich geschrieben in der Zeit.
Was waren die Herstellerangabe dann? Wie lange die halten?
Die Herstellerangabe waren 150 Terabyte.
Das habe ich ja auch. Wow. Das habe ich aber auch bei deinen generell, bei diesen Tests. Fand ich super interessant. Ihr habt das ja schon mal getestet. Und da war ja so die Erkenntnis, die Hersteller, die geben da was an, das ist eigentlich relativ konservativ, weil, ja, also eigentlich kannst du, aber du hast halt keine Garantie darauf, aber, nee,
natürlich,
aber die laufen auch mal 10-mal so lang, überhaupt kein Problem.
Also der Produktmanager von Samsung, der für diese Dinger zuständig ist, der meinte so 3 bis 5 Petabyte würde er ihr wohl schon zutrauen, war aber von den knapp 10 dann doch ziemlich beeindruckt.
Okay. Gut, so, genau, jetzt bleiben wir bei unseren Festplatten und unseren SSDs. Google sagt das, das heißt, das ist für mich ja eigentlich sehr spannend, wenn ich das weiß, dass man das oft vorhersehen kann, das sollte ich vielleicht auch mal in diese Zahlen reingucken. Wie gucke ich denn da rein?
Gibt es natürlich Überwachungsprogramme. Also bei den meisten SSDs ist es übrigens so, die meisten SSD-Hersteller haben ja irgendein Tool dabei, sagen wir so Magician, irgendwie sonst irgendwas. Und diese Tools überwachen mehr oder weniger permanent auch die SSD und gucken vielleicht auch mal nach Firmware-Updates. Bei Festplatten ist das ja eher nicht so, weil es gibt zwar von den Herstellern Tools, aber die sind eher so zum mal eben nachgucken. Also man muss da ganz klar 2 verschiedene Arten von Tools unterscheiden. Solche, die im Hintergrund laufen und gelegentlich mal nachgucken und auch automatisch dann vielleicht eine Warnung raushauen, und solchen, die man einfach selbst laufen lassen muss. Damit kann man mal genauer nachgucken vielleicht, aber ich empfehle eigentlich so mal ruhig mal einen Einsatz irgendeines universellen Tools, weil die meisten Leute, so wie auch du, Stefan, die haben ja verschiedene Laufwerke im Rechner. Also wenn man jetzt eine Samsung-SSD hat, kann man sich den Samsung Magician installieren. Damit kann man aber seine Seagate-Festplatte nicht überwachen. Und deswegen gibt es eben von verschiedenen Herstellern Tools, mit denen man sämtliche Laufwerke von verschiedenen Herstellern überwachen kann.
Zum Beispiel irgendwie ein Name oder so?
Ja, zum Beispiel der Harddisk Sentinel. Das ist ein allerdings kostenpflichtiges Programm. Und wenn man den einmal installiert hat, dann muss man auch normalerweise nichts mehr tun. Der legt für jedes Laufwerk im Windows-Tray so ein Icon an und zeigt da meistens hoffentlich ein grünes Icon mit einer kleinen Zahl drin. Das ist dann die aktuelle Temperatur des Laufwerks. Und solange das Ding grün ist, muss man sich eigentlich auch nicht drum kümmern, was ich eigentlich ganz praktisch finde. Und dann gibt es halt etwas kompliziertere Tools, die auf der Kommandozeile zu bedienen sind. Das sind die SmartMon-Tools. Deren größter Vorteil ist eigentlich, dass es sie nicht nur für Windows gibt, sondern auch für Linux und auch für macOS. Das heißt, die muss man so ein bisschen konfigurieren. Aber, und das ist vielleicht für eben Leute, die gelegentlich mal auch Rechner von anderen Leuten betreuen, ganz toll, die kann man so konfigurieren, dass sie regelmäßig einen Statusbericht per Mail rausschicken.
Ah, das heißt, ich gehe zu
deiner Oma.
Zu meiner Familie, irgendwie Weihnachten, richte den Rechner ein, hau das gleich mit drauf, sodass, wenn da irgendwelche Probleme gibt,
bist du die Mail.
Krieg ich die Mail und sehe dann, oh, Da wird es mal Zeit, ja, das ist genau. Ganz gut.
Auch ganz cool für Admins in kleinen und mittleren Firmen irgendwie, oder?
Ja, dafür gibt es natürlich etwas andere Lösungen. Ne? Dafür gibt es Nagios und solches Zeug. Das kostet sind Sachen, wieder, das oder? Kostet dann wieder, natürlich. Ist aber vielleicht einfacher, als ständig jeden Tag irgendwie 500 Mails zu bekommen, die man dann
nämlich doch nur wegsortiert. Also deutlich, so das kleine Handwerkerle hier so um die Ecke. Mhm. Wo ja, nur drei Bürorechner stehen, irgendwie ist halt auch blöd, wenn die ganze Buchhaltung weg ist. Ne?
Ja, aber du kennst das doch selbst von dir. Wenn du regelmäßig eine Mail von irgendwas bekommst, jeden Tag.
Ja, stimmt, ja, ja.
Da guckst du da noch nicht mehr rein.
Nee, stimmt, das kenne ich noch von. Egal.
Von mir, ne? Von ja, meinen genau. Mails.
Okay, aber das heißt, die greifen aber auch diese Smart-Informationen ab. Das heißt, auch wenn ich, oh Gott, jetzt habe ich zweimal das heiß gesagt. Ich muss mir das abgewöhnen, ich weiß. Das bedeutet, wenn ich das als einmal installiere, einmal gucke, dann fängt der nicht an, ab dem Moment an, irgendwie Sachen zu überprüfen, sondern der kann dann mir auch schon sagen, hier und übrigens, das ist schon 100-mal passiert und die ja, lang läuft diese. Und das heißt, diese Daten liegen schon vor, das heißt, es lohnt sich auch. Das dann später zu installieren und du hast trotzdem diese Informationen
von. Genau.
Gut. Gibt's denn bei euch, ihr habt ja gesagt, ihr habt Langzeittests gemacht, habt ihr dann auch solche Überwachungen gemacht?
Ja, ja, klar.
Habt ihr da auch festgestellt, dass vorher, bevor die abgeraucht ist, gab es da dann auch schon so Hinweise? Sieht man das so? Kann man das so? Ich stelle mir das ganz
interessant vor. Wie gesagt, bei SSDs ist es schwierig.
Ja, okay. Und es ging ja nur um SSDs.
Es ging nur um SSDs. Und mal ganz ehrlich, für Festplatten lohnt sich es kaum noch. Also wir wurden auch tatsächlich gefragt von einigen Lesern, ob wir das nicht mal für Festplatten machen wollen. Mhm. Nee.
Warum lohnt sich es nicht mehr?
Die Langzeittests zu machen.
Die Langzeittests, genau.
Vorsicht, ne, das ist nämlich ein Unterschied. Also es lohnt sich natürlich schon diese...
Also Festplattentest finde ich super, finde ich total toll. Haben wir im nächsten Heft auch wieder drin übrigens.
Nein, aber ich meine auch diese Überwachung seiner Festplatten, das macht natürlich auch Sinn.
Ja, natürlich
macht das Sinn. Was du meinst, ist jetzt so eine Langzeittest nochmal für
Festplatten zu machen. Ja.
Okay, aber jetzt habe ich das alles gemacht. Ich sehe, habe jetzt so ein bisschen Monitoring. Jetzt merke ich, also woran merke ich jetzt, jetzt könnte es problematisch werden.
Zum Beispiel permanent erhöhte Temperatur.
Okay.
Das kann natürlich auch irgendwie, was weiß ich, ein defekter Lüfter in deinem Rechner sein.
Stimmt.
Ne? Geht ja auch. Und dann hat man zumindest einen Hinweis, dass da irgendwas passiert. Oder eben, wie gesagt, der Motor braucht sehr lange zum Anlaufen morgens oder die Positionierung funktioniert nicht mehr so richtig.
Das wird da alles auch mitgelockt.
Das wird da alles mitgelockt. Oder eben, dass du einen ganzen Haufen von fehlerhaften Sektoren hast. Was bei Festplatten vor allen Dingen natürlich vorkommt. Und dann, wenn man da so ein paar hundert von hat, dann sollte man sich überlegen, langsam mal irgendwie nochmal schnell ein neues Backup zu machen, damit man auch ein aktuelles Backup hat.
Weil man ja natürlich immer ein Backup
hat. Immer ein Backup hat, genau.
Das wäre dann quasi auch der, was man machen sollte, wenn man schon merkt, jetzt läuft es langsam rum, dann vielleicht einfach eine neue Festplatte, SSD rein und genau. Die Daten übertragen.
Also bei Festplatten ist es ja wahrscheinlich meistens so, dass eine ähnliche Konfiguration wie bei Stefan oder bei mir läuft, zu Hause läuft es genauso. Das heißt, du hast eine SSD eigentlich als Startlaufwerk und da die ganzen Anwendungen auch drauf und dann eben halt noch ein Datengrab als Festplatte. Und das ist natürlich also es ist ja nicht so kompliziert dann wie eben so ein Betriebssystemumzug, sondern du musst ja einfach nur die zweite Festplatte reinhängen und rüber kopieren. Das reicht ja.
Als letztes, ich fand diese Badewannenkurve noch schön.
Ja, die Badewannenkurve, ja.
Das ist mir nämlich, das hat mich überrascht. Ihr habt, ich weiß nicht, ob das auch von Google die Daten sind oder einfach generell. Und zwar, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine Platte ausfällt, natürlich zum Ende ihrer Lebenszeit immer höher wird. Aber ich fand es interessant, dass die auch am Anfang sehr hoch ist. Woran liegt denn das?
Das liegt meistens an irgendwelchen Produktionsproblemen.
Okay, das heißt, das kann sehr schnell passieren, dass die dann am Anfang...
Genau.
Das ist auch die typische Verteilung generell bei Elektronikgeräten.
Das hat nichts mit Festplatten direkt zu tun. Das ist eine ganz generelle diese Badewannenkurve. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob man eben nochmal irgendwo eine Kamera halten, damit wir sie sehen.
Naja.
Ein bisschen näher dran, dass man zumindest nicht. Einmal ganz
man
kurz...
Man sieht wahrscheinlich nicht.
Nee, da sieht man gar nichts. Ne?
Wer hat denn da die Helligkeit, den Weißabgleich, die...
ich mal sie mal eben in die Luft. Es geht mit sehr vielen Ausfällen los, geht dann sehr nach unten, bleibt dann eine ganze lange Zeit so und geht dann eben langsam wieder hoch zum Schluss.
Können wir das einblenden, Johannes?
Okay.
Stimmt, also in die Luft gezeichnet. Genau, jetzt. Und so ich will Zini auch haben.
Oh. Ja, genau. So 1991 ZDF oder so.
Ja, oh, ja super, machen wir. Genau, das sind diese anfänglichen Ausfälle. Die hat man natürlich auch nicht, wenn man zum Beispiel ein Gebrauchgerät kauft. Ne?
Ja.
Fällt mir nur dazu ein. Pumpe der Name. Ist eine Garantie drauf.
Ja, aber okay. Also wenn du ein Gerät kaufst, was irgendwie schon ein Jahr alt ist, dann wäre es unwahrscheinlicher, dass es am Anfang ausfällt.
Genau.
Ja. Dann hatte jemand anders schon das Problem.
Richtig.
Ja.
Und diese Ausfälle in der Mitte, die gibt es natürlich auch. Irgendwas kann immer passieren mit Elektronik, aber das sind dann sogenannte Zufallsausfälle.
Ist es denn, also, ist es denn so bei großen Serverfarmen oder so, dass sie die Festplatten manchmal erst vorlaufen lassen und dann richtig einsetzen? Oder packen die immer sofort rein?
Die packen die immer sofort rein.
Ich würde jetzt auch vermuten, dass diese Badewannenkurve allein dadurch zustande kommt, dass die meisten Geräte, das kennt ihr doch auch, also wie oft hatten wir schon Dead on Arrival bei Testgeräten? Ja. Also das habe ich noch nie eigentlich gehabt, dass irgendein Testgerät, was ich hatte, nach ein paar Tagen kaputt gegangen ist. In der Regel war es so, beim ersten Auspacken, Einschalten ging schon nicht.
Witzigerweise hatte ich die sogar noch im Studium. Ich weiß nicht mehr, in welchem Fach, aber ich glaube, das war Kurve. Früher noch eher relevant, wo du auch noch mehr mechanische Teile und so hattest, auch so generell bei Technik. Weil dann erst sich irgendwas kurz abgenutzt hat oder eine Schraube rausgefallen ist, also keine Ahnung was. Ja.
Genau, Schraube nicht fest genug angezogen, losgewackelt.
Ja, genau. Und jetzt geht's eher sofort kaputt einfach, ne?
Stefan, von deinen 8 Staubsaugern, die du getestet hast, wie viele sind davon gleich am Anfang kaputt gegangen?
Nee, sind alle noch heile. Ich hab mir Mühe gegeben.
Boah, das können wir.
Wie viele von denen kann man denn in der Redaktion jetzt noch günstig als Gebrauchgerät erwerben, nachdem der Test jetzt abgeschlossen ist?
Gar keins.
Ach, schade. Ja,
wir mussten, meine auch schon verhökert.
Wir mussten für den Test tatsächlich ein Gerät kaufen, und zwar den China-Sauger von Xiaomi, weil das mit Pressearbeit in Europa noch ein bisschen, also es gibt halt keine.
Genau, normalerweise, also erstmal sind es 6 Geräte, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Also oft, wenn wir bei Herstellern anfragen, kriegen wir ein Testgerät, aber gerade bei, genau, wenn es dann welche gibt, die noch keine
Niederlassung haben. Du solltest noch erwähnen, dass wir das Testgerät hinterher zurückschicken.
Ja, ja, genau. Ja, und wir schicken das Testgerät auch zurück, deswegen...
Man kann auch mal sagen, wir kaufen relativ oft sogar Geräte. Also weil bei Fernsehern ist auch das Problem, dass die preiswerten Geräte ungern von den Herstellern rausgegeben werden.
Die wollen natürlich nur, dass man den High-End-Kram testet und nicht den billigen Kram, wo man sagt, ja, sieht ja jetzt scheiße
oder
aus.
Oder bei Handys, also bei Mobilgeräten, wenn die noch nicht früh genug zu uns kommen, halt wegen Testgeräten oder so, dann kaufen wir recht oft sogar Geräte. Also der Vorteil ist halt wirklich, dass wir absolute Seriengeräte auch haben.
Ja.
Nur mal so nebenbei ein bisschen Werbung gemacht.
Nein, genau. Nee, ist ja auch mal ganz interessant, glaube ich, für die Zuhörer. Und bei dem hattest du 6
haben
Geräte.
Den gekauft und den hat sich Lutz jetzt unter den Nagel gerissen.
Ah, das ist ja ein Zufall. Wir sind ja genau die richtige Runde hier.
Den?
Ja.
Du hast
doch... Ich hab den
einen. Ach so. Ah, okay.
Gut, zurück zum Thema. Wir haben 6 Staubsauger-Roboter getestet. Ja. Wir hatten ja vorher schon vor ein paar Wochen, Monaten mal in der Sendung was. Hast du auch den Xiaomi, glaube ich, schon mal dabei gehabt?
Also ich habe immer mal wieder, wenn ein Gerät neu auf den Markt gekommen ist, mal Einzeltests gemacht. Aber es war jetzt, ich weiß gar nicht, wann Georg den letzten gemacht hat. Das ist schon etliche Jahre her. Und da hat sich technisch richtig viel getan, weshalb wir gedacht haben, wir machen mal wieder einen Vergleichstest. Und es sind so viele Geräte angekündigt worden, die eigentlich mit hier hätten drin sein müssen. Vielleicht mache ich sogar Ende des Jahres nochmal einen.
Weil jetzt noch ein paar auf dem Markt
kommen. Weil tatsächlich irgendwie ein paar spannende Geräte. Ich habe schon Schelte von einigen Lesern bekommen, zu Recht. Ein paar spannende Geräte, die es auch noch irgendwo da draußen gibt, sind in dem Test jetzt nicht mit drin. Alles, was irgendwie klassischen Groß-IT-Firmen, Samsung, LG und so, habe ich alles ausgespart. Das hier sind tatsächlich größtenteils alles Firmen gewesen, die sich auf Staubsauger etabliert haben. So wollte ich das Testfeld jetzt für mich tatsächlich ein bisschen abstecken.
Und tatsächlich auch die man so kennt. Also das muss man auch sagen. Ne? Da ist halt von Vorwerk, also Xiaomi, iRobot, D-Bot, das sind schon Dyson, ist jetzt glaube ich...
Die man kennt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
Das ist natürlich auch richtig.
Also Vorwerk und Dyson...
Ja, klar, ja, die schon, aber ansonsten... Also
kennt, glaube ich, jeder. Ja. Und Ecovacs und iRobot mit den Roomba-Dingern, die sind halt wirklich, oder Nitro, die sind halt wirklich echt seit Ewigkeiten schon mit diesen Geräten auf dem Markt. Ne?
Genau, und du hast aber gesagt... nicht die 200-Euro-Klasse, die da irgendwie dumm gegen die Wand immer fährt, sondern genau. Das sollten wirklich auch die smarten Geräte sein. Genau. Also die, die wirklich ein bisschen mehr können, die auch, glaube ich, relativ viel Zusatzfunktionen haben. Also schon so ein bisschen die, wo man dann auch wirklich was richtig Gutes in der Wohnung hat.
Ja, aus zwei Gründen tatsächlich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die 200-Euro-Dinger grundsätzlich schlecht sind. Die fahren halt, so wie du es geschrieben hast, die fahren halt so lange auf Anschlag in deiner Wohnung hin und her, bis sie dann irgendwann merken, ja okay, mein längster Weg war so lang, der zweitlängste war so lang, dann muss der Raum in etwa so und so groß sein. Und wenn ich dann hier jetzt x Minuten planlos hin und her fahre, habe ich mit einer statistisch hohen Wahrscheinlichkeit jeden Punkt jetzt auch einmal erreicht. und das so funktionieren die Billigen, die halt keine Navigation und keine Raumplanung haben. Das kann gut klappen. Also iRobot macht das bei den älteren und billigeren Roombas, machen die das so. Und das hat Georg ja damals in seinem Test auch gehabt. Das funktioniert ganz gut. Es dauert halt aber ewig lange und es tut mir manchmal in der Seele weh oder hat mir in der Seele weh getan, dem wirklich ein oder dreiviertel Stunde lang zuzugucken, wie er wirklich unter meinem Küchentisch zwischen den Stuhlbeinen Ping-Pong spielt.
Ich staub's auch immer so. Ich auch immer so
durch die Wohnung. Erst war mir der Roboter zu schade, als ich eine neu hatte, weil er relativ teuer war, und dann irgendwann waren mir meine Möbel zu schade. Und es dauert halt relativ lange. Also die billigen, wenn du jetzt sagst, ja, das reicht mir irgendwie, ich will da nur 200 Euro für ausgeben, kann man machen. Dreckiger macht er die Wohnung auf keinen Fall. Aber er wird halt relativ häufig irgendwo gegendongen. Und es dauert lange. Die kannst du halt echt nur laufen lassen, wenn du nicht zu Hause bist. Ansonsten wirst du bekloppt. Und also zum Vergleich, der 581er Roomba, der ich hatte, der brauchte 1:40 ungefähr für meine Wohnung. Und die machen das jetzt in einer halben Stunde, weil die halt geplant zu Werke gehen.
Sind dann einmal durch quasi.
Ja.
Genau. Die kosten dann zwischen 400 und 1000 Euro. Mhm. Ja, gibt's denn, erzähl doch nochmal kurz ein bisschen was zu den Geräten.
Genau, ich kann ja mal sagen, was eigentlich der heiße Scheiß an den Dingern ist. Sie fahren los und haben, bis auf der Roomba jetzt, haben eigentlich nahezu alle hier so ein kleines Türmchen auf dem Dach und da ist ein Laserdistanzsensor drin, so wie man ihn jetzt hier von autonomen Autos auch kennt, die halt wirklich, also das Ding rotiert dann mit ein paar hundert Umdrehungen pro Minute. Und trackt halt den Raum wirklich, wirklich perfekt ab. Also das Ding fährt ein paar Meter los und hat dann intern für sich schon den kompletten Grundriss von dem Raum einfach vorm inneren Auge. Und das hat halt zwei Vorteile. Zum einen kann er dann halt wirklich schön in geraden, parallelen Linien ziemlich gezielt überall langfahren, dass er genau einmal überall gewesen ist. Und er weiß halt auch, wo Möbel und Nischen und Winkel sind und kann dann auch vorher schon so ein bisschen bremsen und römert halt nicht mit voller Kanone da vorne gegen. Und bei einigen Geräten ist es so, dass dann da natürlich auch eine App bei ist. Ich kann mir dann den Grundriss hinterher meiner App angucken und kann solche Sachen machen wie, keine Ahnung, ich setze morgens einen Kaffee auf und bin irgendwie noch ein bisschen zittrig und verkipp das Kaffeepulver. Dann kann ich in der App sagen, und dann zeichne ich da so ein kleines Quadrat ein und sage hier jetzt vor meiner Kaffeemaschine, da fahr mal hin, da machst du gezielt sauer und dann fährst du wieder zurück in deine Basis.
Und der weiß dann auch, da muss ich jetzt drum rumfahren.
Genau, genau. Vom letzten Mal. Also der fährt dann, ich weiß nicht, ob ich hier noch einen Screenshot habe, das hatte ich mit dem D-Bot von Ecovax, hatte ich das mal ausprobiert. Also ich habe es mit einem ausprobiert, bei dem hatte ich einen Screenshot gemacht.
Aber das sehen wir jetzt sowieso nicht auf der Detailkamera.
Ja. Ist die Detailkamera wirklich so schlecht?
Johannes,
was ist da los?
Also man kann die auch manuell steuern über die App, ne? Das fand ich auch ganz witzig.
Nicht alle lustigerweise. Nee? Okay. Nee, also bei vielen ist es so, dass du halt so ein Steuerkreuz virtuell hast und kannst dann halt vorwärts, rückwärts, seitwärts. Das geht lustigerweise, bei dem Roomba ging es nicht.
Man braucht es auch eigentlich nicht, aber es ist ziemlich witzig,
weil wenn man Haustiere hat. Es ist auch mal fernzusteuern. Ja. Wie so ein Auto. Ja,
genau.
Ich glaube, wenn du Kinder hast, ist das der Knaller. Dann schenkst du deinen Kindern kein ferngesteuertes Auto, sondern drückst in die Fernbedienung für den Staubsauger in der Hand und dann machen die das freiwillig.
Komplett das Alter.
Ich weiß nicht, ob man es jetzt vielleicht sehen kann. Ja. Ich hätte da ein Quadrat eingezeichnet.
Also so sieht Stefans Wohnung aus.
Nee, man sieht es nicht. Ja, sieht man es? Also da ist
muss das
hier so eine weiße Linie sein, wo er irgendwie dann mittig ins Wohnzimmer gefahren ist und da so ein bisschen in diesem eingezeichneten Quadrat geputzt hat.
Wenn ihr das nicht erkennen könnt, dann braucht ihr mal ein schnelles Internet zu Hause, und damit ihr auf 1080 umstellen könnt.
Ja.
Oder so ähnlich.
Oder so
das
ähnlich.
Das war jetzt sehr verquer, aber ja.
Wo ist die Bibliothek?
Was? die ist auf der dritten Etage, da kommst du aber nur mit dem Fahrstuhl hoch im Loft.
Ja.
Was ist denn mit so Spezialsachen? Also hier auf dem Aufmacher in der CT ist so ein schöner Teppich drin. Das ist ja bei mir, kann ich vergessen. Also ich habe so einen billigeren Staubsauger und Teppich kannst du knicken. Können die das besser? Oder ist das Bild eher fiktiv?
Soll ich mal die Frage beantworten?
Ja, genau.
Ich habe nämlich einen billigen Flocati-Teppich. Noch heftiger als das, also eher so dicke Rollen so und dann so hoch ungefähr. Und also ich habe den da drauf ausprobiert, der hat
das
ziemlich
ist der,
große
welcher
Rollen.
Ist das?
Das ist der Xiaomi Roborock 2 allerdings. Mhm. Und der kam rüber hat und irgendwann hat er den auch gereinigt, halbwegs. Aber er hat den dann immer, er wusste nicht so richtig, ob das jetzt ein Hindernis ist oder halt nur ein Teppich. Also er hat es manchmal ein Stück geschafft, dann war es aber doch wieder ein bisschen zu hoch und drehte dann wieder um und so weiter und es ging. Man brauchte sehr viel Geduld oder man musste einfach aus dem Raum gehen. So. Also solche Teppiche sind schon ziemlich problematisch.
Ja, also damit nimmst du im Prinzip so ein bisschen einen Teil vorweg, den ich letztlich ins Fazit reingeschrieben habe. Also es gibt so ein paar Sachen, wo die Leute sagen, ah, das ist alles irgendwie Hightech-Schrott und der kommt nicht in die Ecken und die Saugleistung ist natürlich auch viel zu gering bei einem akkubetriebenen Gerät. Im Vergleich zu meinem Bodensauger, der in der Steckdose hängt mit 1500 Watt.
Ist ja auch eine andere Technik, ne? Mit diesen Rollen halt.
Genau. Und, da gibt es, wir können die anderen gleich auch nochmal umdrehen, da gibt es sogar noch mehr Unterschiede. Ja, und das stimmt auch alles, aber halt eben nur zum Teil. Also natürlich kommen die nicht in die äußersten Ecken. Das machen die wenigsten aber sonst zu Hause, wenn sie manuell staubsaugen, weil man halt einfach zu faul ist. Der zweite Vorteil ist, dadurch, dass sie das halt relativ clever machen, ich lasse den halt einfach jeden Tag losfahren. Und das heißt, bei mir liegt so wenig Staub rum, dass ich diese ganzen Wühlmäuse und diese Staubknoten, die man halt auf Parkett und Laminat ja eigentlich relativ schnell hat, die bilden sich bei mir zu Hause erst gar nicht. Und der dritte Punkt ist, die fahren wiederum, weil sie relativ flach sind, unter so viele Kommoden und Möbel und Betten drunter, wo ich wirklich bei aller Liebe, wenn überhaupt, zweimal im Jahr gesaugt habe, weil ich da einfach echt überhaupt keinen Bock drauf hatte, auf dem Knie mit dem Staubsauger so unter meinem Bett da rumzurödeln. Und sie können natürlich alle mit einem Bodenstaubsauger von der Saugleistung eigentlich im Prinzip nicht mithalten. Vom Volumen der Staubbehälter auch gleich mal gar nicht. Also wir haben ihn jetzt wieder auf Englisch. Ich habe ihn auf Englisch zurückgestellt. Er müsste jetzt
gar nichts sagen.
Er sagt gar nichts mehr, weil er mittlerweile eingeschlafen ist. Also wenn du dir das hier mal anschaust.
Ja, also das ist jetzt die, welche Größe? Oh,
das war jetzt nicht eine meiner allerbesten Ideen.
Also das ist jetzt der Staubauffangbehälter und das ist ja ein Bruchteil von dem, was ein normaler Staubsauger
hat. Ja, das sind irgendwie so, ich habe es in der Tabelle, hatte ich es reingeschrieben, das sind irgendwie so um die 300-400 Milliliter üblicherweise. Das ist auch noch dieser pikige Nordstaub hier, den man nie wieder los wird.
Wie oft entleert man einen normalen Staubsauger? Also der hat, sagen wir mal, der hat das fünffache oder so an Volumen von so einem Behälter hier, der normale Staubsauger. Aber den entleerst du ja auch nicht, nachdem du einmal die Wohnung leer gemacht hast.
Und den kannst du ja, sowas kannst du eigentlich immer fast jedes Mal oder jedes zweite, dritte Mal.
Kommt drauf an. Also wenn du sie lange genug fahren lässt, also die ersten Male war ich erstaunt, was der alles aus meiner Wohnung rausholt, von der ich gesagt hätte, hier ist es sauber. Das gibt sich nach einer Woche. Also jetzt der fährt fast täglich irgendein Staubsauger bei mir rum und ich muss den dann nicht mehr so oft wechseln, den Behälter.
Melden die sich, wenn er voll ist?
Ja. Aber von Zeit zu Zeit gucke ich einfach auch selber mal rein.
Zum Laden fahren die dann selbstständig in eine Ladestation?
Genau, also die Akkulaufzeit hat über das Testfeld relativ stark geschwankt. Also der Dyson, der wirklich echt eine unfassbar hohe Saugleistung hatte für so ein kleines Ding, der hat halt meine Wohnung in einem Rutsch nicht geschafft und die ist jetzt so riesig nicht.
Oh wow.
Das ist ein bisschen.
Kann man da mit der Saugleistung dann wenigstens runtergehen oder so?
Das war schon auf der niedrigen Saugleistung.
Dafür hat er wirklich alles rausgeholt.
Der ist von der Saugleistung tatsächlich jetzt hier bei unserem Test sowohl auf Teppich als auch auf Hartböden ein bisschen Abstand, ja, sogar mit einigen Abstand am besten gewesen. Da muss man halt so ein bisschen abwägen. Ich persönlich fand das dann halt ein bisschen nervig, dass er irgendwie 40 Minuten saugt und dann fährt er erstmal wieder zurück an seine Basisstation, lädt sich anderthalb Stunden auf und macht dann plötzlich wieder weiter. Das war ganz oft so, dass ich dann halt schon abends Feierabend gemacht hatte, komme nach Hause und nach 10 Minuten fährt das Ding halt einfach los.
Aber er weiß dann, wo er schon gesaugt hat.
Er weiß, wo er schon war, das weiß er, das merkt er sich. Wie war die Frage? Das war die Frage, ne?
Ich habe eine Frage gestellt.
das war die Frage, ja.
Gut, aber du hast mir jetzt schon mal einen Tipp gegeben, weil ich hätte mir noch mal so überlegt.
Ich habe meinen Faden wiedergefunden, aber machen wir
da. Dyson, der hat so eine sehr, sehr gute sehr gute Saugleistung. Das war so der beste von der Saugleistung. Der kriegt so richtig. Ist der dann auch sehr laut?
Der ist relativ laut gewesen. Die haben sich eigentlich so viel nicht genommen bei unseren Akustikmessungen. Der Dyson, müsstest du mal in die Tabelle gucken. Ich meine, dass der Dyson auch der lauteste gewesen ist. Irgendwie mit 16, 17 Sohne ungefähr. Oh nee, mit 21 Sohne sogar.
Oh ja.
Richtig loben muss man an der Stelle tatsächlich den D-Bot von Ecovax. Der ist für einen Saugroboter wirklich unheimlich leise und ziemlich angenehm vom Geräusch. Also den konnte ich auch echt um mich haben. Der hat mein Wohnzimmer gesorgt, während ich abends Fernsehen geschaut habe.
Kannst du denn die mal eben einschalten, damit wir, oder kriegen wir das jetzt nicht
hin? Ja, das kriegen wir hin.
Aber das ist ja auch eine entscheidende Sache, weil du kannst die natürlich dann auch, wenn du weg bist, einschalten, aber vielleicht wenn man Teppiche hat, wenn man irgendwie, dann will man vielleicht auch erstmal selber dabei sein, wenn der saugt, nicht, dass er da irgendwie in Probleme geht. Und wenn es dann zu laut ist, ist doof.
Ja, also was ich noch sagen muss, also bei ihm war halt das, weswegen ich das so angenehm fand bei dem D-Bot, ich habe jetzt, als ich ihn das erste Mal eingeschaltet habe, ich habe gedacht, oh Gott, wie niedlich, der wird ja gar nichts wegsaugen, so leise wie der ist, und das war tatsächlich überhaupt nicht so. Der konnte mit allen anderen von der Saugleistung wirklich sehr gut mithalten und ist dabei halt aber viel, viel leiser gewesen.
Ich würde ganz kurz mal sagen wollen, wo der Roborock bei mir gescheitert ist, einfach, also jetzt? Wo die Grenzen waren. Ja. Also erstmal bei dem Flocati-Teppich war es problematisch, dann bei Kabeln, die halt vom Tisch hingen, also so bei Desktop-PCs so typisch, da verfängt er sich oft, ist wahrscheinlich bei allen ein Problem, und ich habe die Wohnung davor halt nicht sauber gemacht, sondern ihn einfach mal nach 2-3 Wochen einfach mal laufen lassen, und das war an sich nicht so problematisch, aber wenn man Haustiere oder Partner hat mit langen Haaren, dann verfangen die sich in diesen Bürsten einfach. Dafür sind, also normalerweise beim normalen Staubsauger werden die halt weggesaugt, aber hier richtig, da binden die sich richtig um die Bürsten rum. Und das war nicht möglich. Also eigentlich hätte ich erstmal die Wohnung grundreinigen müssen und dann hätte ich ihn normal benutzen können.
Ja. Genau, das war das, was eigentlich zu den Vorurteilen mitzählt. Keiner dieser Geräte kommt irgendwie gut mit so einem Kabelspaghetti-Ding unterm Schreibtisch klar. Ja. Mit Kleinkram, der irgendwie lose auf dem Fußboden liegt, irgendwie, keine Ahnung, eine CD-Hülle oder whatever.
Also eigentlich kann man es auch vergessen, wenn man Kinder hat.
Genau,
also
kleine Kinderzimmer würde ich damit nicht unbedingt durchsaugen. Eben. Also die Faustregel ist im Prinzip so, alles, was ich wegräumen würde, wenn ich normal manuell staubsaugen würde, sollte man idealerweise auch wegräumen, bevor man die Dinger loslässt. Also die haben alle, du hast ihn jetzt schon mal umgedreht, wir können ihn ja vielleicht mal... Ja, ich bin beim Umdrehen auf den Startknopf gekommen und ihm ist auch aufgefallen, dass er über Kopf nicht fahren kann.
Das ist so ein typischer Aufbau, ne?
Genau, das ist so ein typischer Aufbau die Bürste. Also alles, was man halt sonst irgendwie beiseite räumen würde, muss man halt im Prinzip bei den Saugbots auch beiseite räumen. Und da hast du das Problem eben schon angesprochen. Das klang...
Mach ich nicht kaputt.
Nein, ich meine nicht kaputt. Man kann die Bürste dann hier rausnehmen und jetzt gerade hier unten an den Rändern Richtung Lagermotor, der wickelt sich. Wir hatten hier dann halt auch einfach mal ein paar Fäden und so für den Testparcours mit hingelegt. Der Xiaomi, der ansonsten tatsächlich eigentlich an vielen Stellen extrem gut abgeschnitten hat, dafür, dass er der billigste ist, hat mit Haaren nicht so gut brilliert. Und du läufst halt Gefahr, dass dann die Haare sich irgendwann hier in den Antriebsmotor reinwickeln. Und das wäre dann irgendwann tatsächlich ein Problem. Also man muss sie relativ regelmäßig dann halt auch mal warten, wie jedes andere technische Gerät auch. Und da würde ich den mal beiseite nehmen. Da hat Roomba schon viele schmerzhafte Erfahrungen die letzten Jahre gemacht und die sind zum Beispiel komplett weg von den Bürsten bei ihren Topmodellen. Die haben hier einfach nur noch zwei Gummiwalzen, die gegeneinander gegenläufig sich drehen, und er saugt hier zwischen, und um die Walzen wickeln sich eigentlich Haare so gut wie gar nicht rum, sondern die werden dann halt wirklich komplett gleich bis in den Saugbehälter eingesaugt. Und iRobot hat auch, das sieht man hier vielleicht, den eigentlichen Antrieb sehr weit reingezogen, hier die Außenkante ein bisschen rüber verlängert. Die Borste hat eine starke Einpresstiefe, dass die halt auf jeden Fall hier rüber ragt. Wenn ich sie jetzt wieder reinbekomme.
Ah, ich mach das.
Ja, kannst du ja mal machen. Der kam halt echt ziemlich, ziemlich gut mit Haaren klar. Aber er kostet halt auch dreimal, ja, fast dreimal so viel wie der günstige Xiaomi-Roboter.
900 Euro.
Ja. Also bei Kosten 1 noch, da gibt es irgendwie, braucht man gelegentlich Ersatzteile? Wie ist das mit irgendwelchen Folgekosten?
Ja. Also die Bürsten, also das sind halt mechanische Geräte, ne? Also die Bürsten unterliegen einem gewissen Verschleiß. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie oft du sie saugen lässt, wie schmutzig sie sind. Würde ich aber jetzt schon behaupten, dass sie ein paar Jahre saugen. Die blenden mittlerweile alle in der App Statistiken an, wie lange sie eigentlich bis zum Bürstenwechsel durchhalten sollen. Das, finde ich, sind sehr sportliche Werte. Also meine Bürsten habe ich ehrlich gesagt bei meinem Roomba doppelt so lang drin laufen lassen. Also wenn die nicht irgendwie ihre Gummilamellen verloren haben oder die ganzen Bürsten, ja, du weißt, was ich meine, wenn die halt alle noch dran sind und nicht abgeknickt sind, warum soll ich die Bürste austauschen? Man muss sie halt ab und zu mal sauber machen. Ich wollte eine Sache zu Haaren auch noch sagen, bei dem D-Bot von Ecovacs, da sieht man es im Moment relativ deutlich, weil Wolfram Teger hat seinen Flusenteppich abgesaugt bei der Gelegenheit, als er die Geräuschmessung gemacht hat. Die hat sich auch relativ viel von dem feinen Zeug halt in der Bürste verfangen. Der ist für Menschen mit langen Haaren und Haustiere ganz spannend, weil du hier das Bürstmodul tatsächlich rausnehmen kannst und ersetzt es durch eins ohne Bürste mit einem ganz schmalen Streifen zwischen zwei Gummilippen. Dann saugt cool. Er nur noch ohne zu bürsten und dann sind halt wirklich die Haare komplett hinter im Behälter. Das ist von der Reinigungsleistung auf Teppich natürlich nicht so geil, aber dafür hast du das Problem mit den Haaren nicht. Und wenn du Hartböden überwiegend hast, ist das eine gute Option.
Jetzt müssen wir langsam leider schon zum Schluss kommen, weil die Terabyte SSD von Johannes ist schon am Vollwerden. Ich würde trotzdem gerne am Ende noch mal einmal fragen, weil es ja ein Vergleichstest war, noch mal so ein bisschen, noch mal so eine Empfehlung oder auf welche Geräte sollte man achten, wenn? Also ja. Wenn ich auf viel Saugleistung Wert lege, habe ich jetzt schon, ist es der Dyson.
Ist der Dyson sehr dicht gefolgt von dem Xiaomi. Der lag relativ eindeutig auf Platz 2. Und dann kam Roomba, Ecovac und Vorwerk. So in dem Dreh. Also okay. Die lagen dann alle
relativ. Nur in Bezug auf Saugleistung.
Ja, genau. Bezug auf Saugleistung. Das, also, okay. Preis-Leistung scheint der Xiaomi schon mit so cool zu sein, weil er halt um einiges günstiger ist. Muss ich allerdings in China bestellen.
Genau. Und er ist datenschutzmäßig ist er echt unter aller Kanone. Ich würde mir dringend überlegen, ob ich den ernsthaft in meinem WLAN lassen will und ob ich nach der Ersteinrichtung unbedingt die Xiaomi Saugroboter-App auf meinem Handy behalten würde.
Ich war danach kannst du ihn auch ohne Datenverbindung laufen lassen, ne?
Ja, du kannst ihn ohne Datenverbindung laufen lassen. Du kannst alle ohne Datenverbindung laufen lassen, nur halt unterschiedlich gut. Also beim Xiaomi ist es so, der hat eine Starttaste, damit würde er losfahren. Er hat eine Dock-Taste, damit fährt er wieder zurück. Und er hat eine Taste für punktuelle Reinigung, also du stellst ihn irgendwo hin, drückst die punktuelle Reinigungstaste, dann fährt er da irgendwie 2 Minuten im Kreis und hört dann wieder auf. Das geht bei dem Roomba auch. Bei dem D-Bot, der eine richtig tolle App hat, mit der man viel machen kann, finde ich am Gerät halt nur einen Aus-Ein-Knopf. Wenn ich jetzt sagen würde, den möchte ich gerne ohne WLAN, ohne App-Anbindung benutzen, dann kann ich halt, ich kann keine Zeiten programmieren und dann muss ich ihn halt morgens, wenn ich zur Arbeit gehe, manuell einschalten.
Ein paar können wischen. Gab es da irgendwie einen, der besonders gut das gemacht hat? Also da ist so ein Wischmodul unten dran.
Ja, habe ich zufällig dabei. Bei dem günstigen Xiaomi ist so ein kleiner, kannst du ja vielleicht auch mal in die Tank halten, kleiner Wischtank bei, das waren 150 Milliliter, glaube ich. Ja,
das ist hier der Tank, ne?
Genau, also das ist der Tank, wo der Wischmopp hier seitlich in so eine Nut reingeschoben wird, hier mit Klettband einfach festgemacht und den Tank schiebt man dann einfach hinten an der Unterseite.
Ich finde, das hast du ganz im Test ganz gut formuliert. Du hast gesagt, es ist so, als wenn man einen Waschlappen durch die Wohnung zieht.
Im Prinzip ja. Ne? Also wie gesagt, hier ist super wenig
Wasser
drin. Also das
ist nicht
drin.
So richtig tolle das, Wischerei. Aber,
nein. Also dafür ist es halt echt zu wenig Wasser und es tröpfelt halt auch nur raus. Also Ecovacs macht es ein bisschen besser. Da ist der Tank immer montiert. Der ist auch eine ganze Ecke größer. Und das ist ein aktives System. Da pumpt der Roboter das Wasser wirklich raus und pumpt es auf den dann separat runter zu klipsenden Tank. Wenn ich jetzt wischen wollte, würde ich den den Mob halt hier unten einklipsen und würde das ganze Konstrukt hier jetzt wieder hinten reinschieben. Spare ich mir jetzt mal auf die Entfernung. Und da kann ich halt wenigstens noch die Wassermenge regulieren, aber auch da unterm Strich. Ne? Also man guckt sich das an, der ist bei EcoVax halbwegs groß. Bei Xiaomi ist es nicht mal ein DIN A5 Blatt. Und sie drücken auch nicht besonders doll auf.
Also das ist so ein nettes Gimmick, aber wenn man aber richtig wischen,
so ein Kaffeefleck neben der Geschirrspülmaschine vom Einräumen, das saugen die natürlich alles weg, aber wenn du jetzt, was weiß ich, mit Frau, Hund und drei Kindern aus dem Winterspaziergang wieder reinkommst, alle mit Boots, wo irgendwie ein Zentner Schnee und Split und Streusalz unter den Sohlen macht, dann brauchst du hier mit so einem Spielzeug, also wie ich es im Artikel geschrieben habe, ne? Also wer sein Badezimmer sonst mit einem Waschlappen und einer Tasse Wasser wischt, der wird zufrieden sein, aber das ist nice to have für so alltägliche kleine Verschmutzung, wo man nur mal irgendwie ein bisschen was runtergekleckert ist, aber richtig Dreck und eingetrockneten Schmutz kriegst du damit natürlich nicht weg.
Gut, ja, danke für diesen Einblick. Ich glaube, es steht noch einiges auch im Heft, nochmal ganz detailliert, wenn ihr nochmal nachgucken wollt, zu welchen Geräten was es gibt. Und dann würde ich sagen, entlasse ich euch, falls ihr überhaupt noch da seid und nicht die Festplatte schon zu Ende ist, das könnte schon passiert sein. Nein, alles gut. Nein, aber wir sind schon ziemlich lang auf Sendung und genau. Deswegen, aber ich würde auch sagen, jetzt haben wir schon einen guten Einblick bekommen. Danke euch nochmal, dass ihr mitgemacht habt. Nächste Woche haben wir wieder ein neues Heft. Ich weiß ehrlich gesagt auch schon, was drinsteht. Ich kann euch nur sagen, es wird richtig spannend.
Es geht auch um Festplatten.
Es geht unter anderem um Festplatten. Habt ihr auch was im nächsten Heft, Stefan? Hast du Pause gemacht? Sabbatical?
Das machen jetzt andere für mich. Okay. Ich glaube, ich habe im nächsten Heft nur einen Kurztest.
Guck gar nicht zu mir.
Hannes
rüber.
Hat auch nichts gemacht, offensichtlich.
Nein, wir waren auf der Messe.
Ja. Okay. Alles klar. Trotzdem wird das nächste Heft spannend und ich würde sagen, guckt einfach nächste Woche rein, dann erfahrt ihr, was wir da drin geschrieben haben. Bis nächste Woche. Ciao.